Inforadio Podcast.
Mehr Geld in Brandenburg und mehr Grün in Berlin. Das sind zwei Schlaglichter auf Themen in der kommenden halben Stunde. Und damit herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick hier im Inforadio. Weitere Themen: der Einsatz von Tasern bei der Polizei, Brandenburg hat einen neuen Verfassungsschutzchef und Berlin braucht dringend mehr barrierefreie Wohnungen. Am Mikrofon begrüßt Sie Thorsten Gabriel. Hallo. Noch nie hat Brandenburg so viel Geld ausgegeben wie jetzt. Das weckt Begehrlichkeiten. Und so hat das Kabinett in Potsdam den Rekordhaushalt 2020 noch einmal aufgestockt mit einem Nachtragshaushalt. Der sollte zwar schon im Januar verabschiedet werden, jetzt konnte man sich aber einigen. Und das Haushaltsvolumen 2020 steigt auf über 13 Milliarden Euro. Dominik Lenz berichtet.
Es ist der Superlativ für den Superlativ, den das Kabinett verkünden kann. War der Haushalt 2020 mit 12,9 Milliarden Euro ohnehin schon so hoch wie nie in Brandenburg, steigt er jetzt noch einmal um 314 Millionen Euro für all die großen Vorhaben des Koalitionsvertrags, sagt SPD-Finanzministerin Katrin Lange.
Dazu gehört eben die innere Sicherheit, dazu gehört der Zusammenhalt und eben auch die Nachhaltigkeit.
Streng sei sie zwar gewesen und dennoch hat sie den Luxus, so viel Geld zur Verfügung zu haben, wie niemand ihrer Vorgänger.
Wir haben kein Einnahmeproblem. Auch unsere Einnahmen steigen jährlich. Wir haben ein Ausgabeproblem.
Mit der Kenia-Koalition habe man sich Besonderes vorgenommen, sagt SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke. Also lege man auch ein besonderes Tempo vor.
Und deswegen ist der Nachtragshaushalt nötig geworden. Und deswegen wollen wir auch so schnell wie möglich loslegen.
Ein besserer Betreuungsschlüssel in den Kitas oder bessere Infrastruktur. Jedes Ressort habe Wünsche fallen lassen müssen, aber auch Wünsche erfüllt bekommen. So freut sich die grüne Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher.
Die Krankenhausfinanzierung ist ja glücklicherweise schon in der zugesagten Höhe von 110 Millionen jetzt auch im Nachtragshaushalt berücksichtigt und auch gesichert.
Freude auch beim CDU-Innenminister Michael Stübgen.
Wir fangen an, mehr Richter, Staatsanwälte und Justizpersonal einzustellen, damit schneller Recht gesprochen wird.
Unterstützung für die Vorhaben gibt es selbst aus der Opposition. AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz spricht allerdings von später Einsicht.
Im Grunde wird hier Schadensbegrenzung betrieben für das, was Rot-Rot maßgeblich die letzten 10 Jahre vorher in anderen Konstellationen versäumt worden ist.
Auch der Fraktionschef der oppositionellen Linken, Sebastian Walter, gratuliert der Finanzministerin. Sie habe es geschafft, dass die Kenia-Koalition sich überhaupt auf etwas einigen konnte. Ein Vorhaben kritisiert er allerdings scharf, die Schaffung von 25 sogenannten Regionalbeauftragten.
Für 2,7 Millionen Euro im Jahr, wo bis heute niemand weiß, was die eigentlich tun sollen, wo die Landesregierung nicht weiß, was die tun sollen, wo die regionalen Planungsgemeinschaften sich dagegen äußern.
Neben dem Nachtragshaushalt verständigte sich das Kabinett auch auf Eckpunkte des Haushaltes 2021, der Ende des Jahres durch das Parlament verabschiedet werden soll. Auch hier sind mehr Ausgaben als Einnahmen geplant. Die Landesregierung will darum erstmals seit Jahren in die derzeit noch prall gefüllte Rücklage greifen.
Rekordhaushalt in Brandenburg, der Bericht von Dominik Lenz. Und damit nach Berlin. Am Grünstreifen scheiden sich die Geister. Die Karl-Marx-Allee in Mitte wird derzeit umgebaut und quasi auf den letzten Metern hat die Verkehrsverwaltung noch einmal umgeplant. Aus dem Mittelstreifen, auf dem bislang geparkt werden konnte, soll eine Grünfläche werden, die das Stadtklima verbessert, Regen aufnehmen kann und bei Hitze kühlt. Also quasi Mini-Park statt Parkplatz. Doch dagegen wehren sich viele Anwohner, nicht nur, weil dadurch eben 170 Parkplätze wegfallen. Dazu gab es in dieser Woche eine große Informationsveranstaltung im Kino International an der Karl-Marx-Allee. Jan Menzel war dabei.
Im Foyer des einstigen Vorzeigekinos ist eine Menge Unmut zusammengekommen.
Na, ich finde das ehrlich gesagt ungeheuerlich.
Wir wohnen 50 Jahre und länger schon hier. Wir haben keinen Platz für unsere Autos. Sollen wir die jetzt in der Luft hängen?
Mir geht es um diese Entscheidung. Es ist eine diktatorische Entscheidung.
Wir haben Parkplätze beschlossen mit Bürgerbeteiligung und jetzt wird das ignoriert. Wir brauchen uns zukünftig nicht wundern, wenn jeder AfD wählt.
Was die Gemüter derart erhitzt, ist der 800 Meter lange und 10 Meter breite Mittelstreifen der Karl-Marx-Allee. Hier waren bislang 170 Parkplätze, sie sollen wegfallen und einem Grünstreifen weichen. Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe, SPD, der zuletzt die Verkehrssenatorin dafür kritisiert hatte, dass sie den Bürgerwillen mit der Umplanung ignoriere, gibt sich nun auf der Bühne im großen Saal als Freund des Stadtgrüns zu erkennen. Den kritischen Anwohnern rechnet er vor, dass es in ihrem Kiez keinen Parkplatzmangel gebe.
Wir haben hier einen sogenannten Stellplatzschlüssel, Auf 10 Wohnungen kommen über 7 Parkplätze. Das ist für ein innerstädtisches Quartier sehr, sehr viel.
Doch nicht jeder mag da mitgehen. Einige lachen bitter, berichten von mühsamer abendlicher Parkplatzsuche. Andere bezweifeln, dass der grüne Mittelstreifen überhaupt einen Effekt auf das Klima habe. Lutz Adam, Chef der Senatstiefbauabteilung, hält dagegen.
Ich habe immer wieder gehört, dort kann nichts versickern an der Stelle, weil die U-Bahn liegt da drunter. Nein, der Mittelstreifen kann vollständig zur Versickerung herangezogen werden.
Argumente und Meinungen gehen hin und her. Eine klare Mehrheit unter den rund 400 Anwesenden ist nicht auszumachen. Eine junge Frau meldet sich, sagt, sie arbeite um die Ecke in einer Kirche, in die viele Menschen zu Fuß oder mit dem Fahrrad kämen.
Und die freuen sich einfach, wenn Platz für alle in der Stadt auch schön ist und nicht immer nur Parkplätze sind. Und das sind aber oft Leute wie ich, die nicht so oft sowas sagen, aber die sind trotzdem da.
Überzeugen und werben will an diesem Abend auch die grüne Verkehrssenatorin. Regine Günther appelliert eindringlich an die Anwohner, die Folgen des Klimawandels nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
Alle Städte weltweit rüsten sich in einer Geschwindigkeit, die bisher vielleicht hier nicht bei jedem angekommen ist. Wir sind noch zu langsam. Ich bin besorgt.
Wie die Karl-Marx-Allee künftig aussehen könnte, deutet Mittes Baustadtrat Gothe an. Statt eines durchgehenden grünen Mittelstreifens könnte vor dem Kino International ein Platz entstehen, was wohl auch die Denkmalschützer besänftigen würde. Sie wollen, dass die einstige Prachtstraße in das UNESCO-Kulturerbe aufgenommen wird. Noch in diesem Sommer sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, so wie es aussieht, mit Parkplätzen entlang der Fahrbahn und einer grünen Rasenfläche auf dem Mittelstreifen der Karl-Marx-Allee.
Und von dort berichtete Jan Menzel für uns. Seit Jahren wird in der Berliner Landespolitik und bei der Polizei darüber diskutiert, ob es sinnvoll wäre, sogenannte Taser oder ganz förmlich Distanz-Elektroimpulsgeräte in Gefahrensituationen einzusetzen oder nicht. Ein Probelauf auf 2 Polizeiabschnitten wurde verabredet. Der sollte dabei helfen, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Und so wurde nun 3 Jahre lang getestet. Jetzt gibt's einen Polizeibericht dazu, den die Senatsinnenverwaltung nun auswertet. Holger Hansen berichtet.
In Mitte und Kreuzberg hat die Berliner Polizei den Einsatz von Tasern erprobt. Darauf hatte sich die rot-rot-grüne Koalition nach längerer Diskussion geeinigt, um dann zu schauen, ob eine Ausweitung auf ganz Berlin in Frage kommt. Das Ergebnis: in den 3 Jahren kam es in den beiden beteiligten Polizeiabschnitten 23 Mal zum Einsatz von Tasern. Dabei reichte es 19 Mal bereits, das Gerät zu zeigen und seine Anwendung anzudrohen, um die gefährliche Situation zu klären. Nur 4 Mal wurde der Taser wirklich angewendet. Zu wenig, meint der innenpolitische Sprecher der Linken, Niklas Schrader, um daraus Schlüsse ziehen zu können. Deshalb sei er nach wie vor davon überzeugt,
dass die Situationen, bei denen Polizisten oder Dritte in Gefahr sind, von der Berliner Polizei anders und besser gelöst werden können ohne den Einsatz von Waffen.
Ein Taser sei kein sicheres Abwehrinstrument, weil es auch mal nicht funktionieren könne, sagt Schrader, beispielsweise wenn eine dicke Jacke zu überwinden sei. Das Gerät könne auch Angst- und Panikattacken auslösen. Die Gewerkschaft der Polizei, GdP, ist dagegen ganz anderer Meinung. Bei den 4 tatsächlichen Anwendungen seien versuchte Suizide verhindert worden und in vielen Situationen könne das Androhen des Tasers bereits zur Deeskalation führen, sagt GdP-Pressesprecher Benjamin Jendro. Die Gewerkschaft fordert deshalb wenigstens, den Probelauf zu verlängern und auf weitere Polizeiabschnitte auszudehnen.
Weil die Zahlen natürlich, wenn man nur in 2 Polizeiabschnitten testet, nicht so hoch sind, wie es vielleicht Rot-Rot-Grün auch erwartet hat.
Der Taser müsse der Polizei als zusätzliches Hilfsmittel der körperlichen Gewalt zur Verfügung stehen und nicht wie bisher der Schusswaffe gleichgesetzt bleiben, weil die Einsatzmöglichkeiten sonst stark eingeschränkt sind.
Das könnte man im Gesetz für den unmittelbaren Zwang regeln.
Darüber müsste das Abgeordnetenhaus entscheiden. Eine Gesetzesänderung wird aber bisher vor allem von Linken und Grünen abgelehnt. Erst einmal wird nun der Polizeibericht über den Taser-Probelauf in der Senatsinnenverwaltung ausgewertet, sagt Staatssekretär Thorsten Ackmann.
Die Senatsinnenverwaltung, der Senator, wird in Kürze dazu auch entscheiden, ob es zu einem dauerhaften Einsatz kommt hier in Berlin.
Die Entscheidung wird frühestens für den März erwartet,
berichtete uns Holger Hansen. Und damit nochmal nach Brandenburg. Einstweiliger Ruhestand. Und das mit 48. Die Rede ist nicht von einer betriebsbedingten Kündigung in irgendeinem Betrieb, der Personal abbaut, sondern vom vorläufigen Karriereende des Brandenburger Ex-Verfassungsschutzchefs Frank Nürnberger. Kurz vor Weihnachten hatte sich der neue Innenminister Michael Stübgen, CDU, ziemlich überraschend von ihm getrennt. Und nun hat er Anfang der Woche einen Nachfolger vorgestellt. Amelie Ernst war dabei.
Sehr erfahren, bestens vernetzt, politisch geschickt,
Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen lobt den neuen Verfassungsschutzchef Jörg Müller bei dessen Vorstellung in den höchsten Tönen.
Die Art und Weise, wie er mich auch in die Struktur dieses Hauses, da wo es auch Probleme gibt, wo es Handlungsnotwendigkeiten gibt, in kürzester Frist präzise eingeführt hat, das hat mir gezeigt, er hat ein sehr, sehr gutes politisches Gespür und ist sehr, sehr gut in der Lage, auch Defizite zu erkennen und die auch schnell und effizient zu beheben.
Defizite erkennen, aber keinesfalls damit an die Öffentlichkeit gehen. Eine Qualität, die Stübgen und sein Vorgänger Karl-Heinz Schröter bei Jörg Müllers Vorgänger Frank Nürnberger offenbar vermisst haben. Doch zu Nürnberger auch heute kein Wort. Dafür umso mehr Lob für Müller.
Genau das ist auch eine Qualität, die Herrn Müller auszeichnet, dass er ein Teamarbeiter ist und dass er sehr genau weiß, wie das auch mein Prinzip ist, dass wir nur gemeinsam in diesem Haus wirklich etwas Gutes für die Menschen erreichen.
Jörg Müller will vor allem erreichen, dass die Zahl der Extremisten im Land wieder sinkt. 1675 Rechtsextremisten zählte die jüngste Statistik. So viele wie seit 1993 nicht mehr.
Aktuell sind für mich die Bedrohungen Rechtsextremismus und islamistischer Terrorismus natürlich Sachen, die wir in den Fokus nehmen müssen. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, wir dürfen auf keinem Auge blind sein.
Vor allem bei der Art der Observation will Jörg Müller seine Behörde voranbringen. Schließlich würden extremistische Taten heute vor allem im virtuellen Raum geplant.
Wir reden über Messenger-Dienste, wir reden über Chatgroups, wir reden über soziale Netzwerke. Dem muss sich ein Verfassungsschutz auch anpassen.
Und dabei sei die sogenannte Quellen-TKÜ, die Überwachung von Chats und Messenger-Diensten, ein wichtiges Instrument. Außerdem geht es Müller darum, Bürgerinnen und Bürger besser zu informieren, beispielsweise über extremistische Tendenzen in sozialen Netzwerken. Denn ein informierter Bürger sei der beste Schutz vor Extremisten, meint er.
Es werden Formulierungen verwendet, die Menschen diffamieren. Es werden Formulierungen verwendet, die gerade an der Grenze dessen sind, was man akzeptiert, in der Summe aber ganz klar für eine extremistische Bestrebung stehen. Und dann soll man das auch deutlich so nennen. Wenn es Extremismus ist, soll man es auch Extremismus nennen.
Jörg Müller, Brandenburgs neuer Verfassungsschutzchef, im Beitrag von Amelie Ernst. Seit 12 Jahren ist Berlin durch die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet, barrierefreie Wohnungen bereitzustellen. Die Bilanz allerdings fällt ernüchternd aus. Man könnte sagen, Berlin tut dafür viel zu wenig und verstößt damit gegen Menschenrechte. Dabei sind vor allem alte Menschen mit Rollator und Menschen im Rollstuhl darauf angewiesen, möglichst barrierefrei zu wohnen. Der Sozialausschuss des Abgeordnetenhauses befasste sich am Donnerstag mit diesem Problem. Markus Kowalski hat zugehört.
Dass es deutlich mehr barrierefreie Wohnungen braucht, darin sind sich alle Fraktionen einig. Doch die Stadt tue viel zu wenig, so die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, Christine Braunert-Rümenapf. In ihrem jetzt vorgelegten Bericht hat sie festgestellt, in den Jahren 2016 bis 2018 haben die landeseigenen Wohnungsunternehmen nur 59 Wohnungen gebaut, die vollständig rollstuhlgerecht sind.
Ich würde mir eine Gesamtstrategie für barrierefreies und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbares Bauen wünschen.
Unterstützung gibt es auch aus der Wirtschaft. Man müsste die bereits bestehenden Wohnungen schrittweise umbauen, sagt Jörg Lippert vom Verband Berlin-Brandenburgische Wohnungsunternehmen. Beispielsweise könne man nachträglich von außen einen Fahrstuhl einbauen. Doch bislang gäbe es vom Land keine einheitliche Definition für Barrierefreiheit, was den Unternehmen Probleme bereite.
Wenn unsere Unternehmen dort investieren und am Ende des Tages aber in Anführungsstrichen wieder angemahnt werden, dass sie zu wenig altersgerechte Wohnungen haben, dann aber sagen, wir haben doch aber dieses und jenes investiert, aber keine Definition erfüllen, dann ist das ein Problem und natürlich ist das demotivierend und entsprechend wird es dann auch in dem Bereich weniger Engagement geben.
Die Sozialsenatorin Elke Breitenbach von der Linkspartei lässt das nicht gelten.
Das ist unglaublich dummes Zeug, Entschuldigung, es ist wirklich dummes Zeug, weil bestimmte Sachen, die man investiert, rechnen sich einfach immer im Leben und zwar an vielen anderen Stellen.
Auch sie beklagt, dass politisch zu wenig für barrierefreie Wohnungen getan werde. Die Verantwortung für den Stillstand zieht sie dann aber nicht beim Senat, sondern beim Abgeordnetenhaus.
Das Elend liegt dann darin, dass die jeweils zuständigen Fachausschüsse weniger engagiert sich um diese Themen kümmern.
Der Bauausschuss müsse sich mit den nötigen Gesetzesänderungen befassen, so die Senatorin. Thomas Meyer, Leiter der obersten Bauaufsicht in der Senatsverwaltung für Wohnen, gibt zu bedenken,
100% Barrierefreiheit würde aber auch bedeuten, dass ich bei einem zweigeschossigen Gebäude einen Aufzug einbauen muss. Das kann man machen, gar kein Problem. Aber man muss dann auch wissen, weil Aufzüge gehören mit dem Keller zu den größten Kostenfaktoren bei einer Baumaßnahme. Das wirkt sich natürlich dann wieder auf die Mieten aus.
Es wäre theoretisch möglich, alle bestehenden Wohnungen barrierefrei zu machen, so Meyer. Doch dafür müsse das Abgeordnetenhaus über die notwendigen Gesetzesänderungen entscheiden.
Berlin und das barrierefreie Wohnen, der Bericht von Markus Kowalski. Und damit beschließen wir unseren landespolitischen Blick auf diese Woche. Danke für Ihr Interesse und fürs Zuhören, sagt Thorsten Gabriel.
Inforadio Podcast.